Open. Gut. Also ich muss Ihnen mal was sagen. Sie strahlen etwas aus, eine Freude und Gelassenheit. Und das in Ihrer Situation. Das würde ich mir wünschen für mein Leben. Ich weiß nicht, ob irgendjemand so etwas mal zu dir in deinem Leben gesagt hat. Zu mir ehrlich gesagt noch nie. Aber ich habe eine Bekannte, die hat es mehrfach in ihrem Leben erlebt. Ihr war das nicht bewusst und sie hat es dann erzählt und sie hat einfach gesagt, das war für mich total erstaunlich, dass mich Leute so angesprochen haben. Hey, in deinem Leben, und ich kenne deine Umstände ein wenig, ist eine Freude und die hätte ich gerne. Ich weiß nicht, warum bei mir das nicht so ist, aber vielleicht geht es vielen von euch ja ganz ähnlich an der Stelle. Bei mir liegt es sehr wahrscheinlich daran, dass ich in Sachen Freude wirklich nur so ein mittelmäßig begabter Schüler bin. Also mir muss man in Sachen Freude immer wieder auf die Sprünge helfen. Nächste Woche haben wir das Thema in unserer Psalmenreihe, das Thema ein Gebet des Zweifels. Das wäre schon viel eher was für mich so von meinem Naturell her. Aber Freude, da brauche ich immer wieder Hilfe. Da brauche ich Gottes Nachhilfe. Und großartig in Gottes Schule dabei, wenn wir bei ihm in die Nachhilfe gehen, ist, er hat einen fantastischen Betreuungsschlüssel. 1:1. Nicht ein Lehrer oder Lehrerin für 30 Schüler, sondern Betreuungsschlüssel 1:1. Es gibt optimales Lernen, ganz individuell auf dich zugeschnitten, um deine Fähigkeit zur Freude zu steigern. Und es gibt eine optimale Ausgewogenheit in Gottes Schule zwischen fördern auf der einen Seite und fordern auf der anderen Seite. Fördern und fordern, Schlagworte in der modernen Pädagogik, aber schon längst bekannt in dem uralten Buch mit den uralten Worten, nämlich der Bibel. In unserer Reihe, ich habe es schon erwähnt, Psalmen, uralte Worte, neu gebetet haben wir heute ein Gebet der Freude. Und ich möchte mit euch gemeinsam Psalm 21, die ersten 8 Verse lesen. Ihr habt sie auch auf eurem Programmblatt. Und ich komme hier nicht weiter. Okay. Psalm 21, die Verse 1 bis 8. Die Freude des Königs. Für den Chorleiter ein Psalm Davids. Herr, der König freut sich über deine Stärke. Er jubelt laut vor Freude über deine Hilfe. Denn du hast ihm erfüllt, was sein Herz wünscht, und hast ihm gegeben, um was er dich bat. Du hast ihn mit reichem Segen überschüttet und ihn mit einer goldenen Krone gekrönt. Er bat um Leben, und du hast sein Gebet erhört und hast ihm ewiges Leben geschenkt. Durch deine Hilfe ist er zu großem Ruhm gelangt. Du hast ihm Glanz und Herrlichkeit verliehen. Du machst ihn für alle Zeiten zum Segen für andere. Und erfüllst ihn durch deine Gegenwart mit Freude. Denn der König vertraut auf den Herrn und durch die Gnade des Höchsten steht er auf sicherem Boden. Ich habe in unserem Text 3 Anwendungen gefunden, die wichtig sind für mein Leben und vielleicht spricht dadurch ja auch Gott in dein Leben. Diese Anwendungen lauten: erstens, entscheide dich für den richtigen Blick auf dein Leben. Zweitens, genieße die Gegenwart Gottes. Und drittens, verlass dich ganz auf Gottes Gnade. Also erstens, entscheide dich für den richtigen Blick auf dein Leben. Psalm 21, die Verse, die wir gelesen haben, sie zeigen uns David sozusagen on the top. Er ist auf dem Höhepunkt seines Lebens. Er steht unmittelbar vor der Königskrönung, vor seiner Krönung zum König. Er tritt seine Herrschaft an. David ist am Gipfelpunkt seiner Macht angekommen. Und man nimmt an, dass dieser Psalm von ihm selbst geschrieben wurde, aus Anlass der Königskrönung, dass er dann dort gesungen wurde und vielleicht noch bei der jährlichen Erinnerung daran. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Verse hört und sie so ganz zum ersten Mal auf euch wirken lasst, der erste Eindruck, der bei euch entsteht. Vielleicht ist er ähnlich wie meiner. Der war ungefähr so, bei allem Respekt, David. Aber in so einer Situation ist es doch wahrlich keine Kunst, sich zu freuen, oder? Wenn ich einmal rundum so Gottes Segen und Gottes Fürsorge ohne Wenn und Aber in meinem Leben erlebe, dann ist es auch für mich leicht, mich zu freuen. Und sicher wäre es auch für dich leicht, wenn du das erleben würdest. So scheinbar vorbehaltlos. Aber es lohnt sich dann doch, genauer hinzuschauen. Wenn wir uns die Verse 1 bis 7 gründlicher anschauen, dann fällt auf, dass David sein Leben anschaut in diesen Versen. Seine Vergangenheit, seine Gegenwart und dann auch seine Zukunft. Aber unter welchem Blickwinkel tut er das? Unter welchem Blickwinkel betrachtet er sein Leben? David zählt zunächst mal die Dinge auf, die ihn wirklich erfüllen mit Freude. Er sieht in seine Vergangenheit. Was sieht er dort? Er sieht Gottes Stärke und Hilfe. Er sieht erfüllte Wünsche und erhörte Gebete. Dann lenkt er seinen Fokus auf seine Gegenwart. Und was sieht er in seiner Gegenwart? Gottes greifbaren Segen. Seine Königsherrschaft, die er antreten wird. Glanz und Herrlichkeit, die Gott ihm schenkt. Und in der Zukunft, was sieht er da, wenn er nach vorne blickt? Er sieht, dass sein Leben von Gott dazu gebraucht wird, andere Menschen in seinem Umfeld zu segnen. Und ich habe mir dann gedacht, so auf den zweiten Blick, wie wäre es für dich, wie wäre es für mich, wenn wir folgende Aufgabe bekommen würden? Stell dir vor, du bekämst jetzt, Stand 6. Februar, jetzt in diesem Moment, ein Blatt in die Hand, ein DIN A4-Blatt. Und die Aufgabe wäre, schreibe auf eine Seite, wie du dein Leben jetzt, hier und jetzt, heute siehst. Wie du deine Vergangenheit siehst, deine Gegenwart im Moment und wie du deine Zukunft siehst. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, Stefan, was wird auf deinem Blatt draufstehen? Was würde auf deinem Blatt draufstehen? Was wäre dein Fokus, dein Leben anzuschauen, wenn du das jetzt genau in diesem Moment tun würdest? Und vielleicht denkst du jetzt, ich weiß schon, worauf das rausläuft. Ja? Ich würde natürlich viel schlechter abschneiden wie David. Warum? Weil mein Leben eben nicht so im Lot ist, wie das von David, als er Psalm 21 schrieb. Okay, dann lass uns noch mal zusammen kurz in Davids Leben zurückschauen. Auch in Davids Vergangenheit, zu diesem Zeitpunkt, gab es unerfüllte Gebete und unerfüllte Wünsche. Zum Beispiel, eine der schmerzhaftesten Erfahrungen auf seinem Weg in die Königsherrschaft war, dass sein bester Freund, das heißt einmal, dass ihre Seelen sich miteinander verbunden haben, er hat seinen besten Freund verloren. Jonathan, der Sohn Sauls, der Vorgänger Davids im Königamt, er ist gestorben. Er war befreundet mit David und er ist in den Tod, in das Chaos um den Tod seines Vaters mit hineingerissen worden und starb. Und ich gebe ehrlich zu, mir, Stefan, als einem, der die Bibel immer wieder liest, ich verstehe bis auf den heutigen Tag nicht wirklich, warum Jonathan sterben musste. Er hat sich ganz treu auf Davids Seite gestellt, auf Gottes Seite gestellt und er musste sterben. Ich verstehe es nicht. Hat David es verstanden? Eines ist klar, dass Jonathan gestorben ist, war kein erfülltes Gebet im Leben von David. Und was war mit Davids Gegenwart zum Zeitpunkt seiner Königskrönung? War wirklich alles so eitel Sonnenschein, der Himmel wolkenlos? Kaum. Wenn er den Psalm weiterliest, ab Vers 9, spricht David von Feinden. Er sieht Wolken am Himmel. Er weiß, dass es diese Feinde in seinem Leben gibt. Er ist nicht naiv. Er verdrängt diese dunklen Wolken nicht. Aber sie sind nicht in der Lage, den Grundton der Freude in seinem Leben zum Schweigen zu bringen. Und was sieht David, wenn er in die Zukunft schaut? Was sieht er dort? Wie gesagt, er war nicht naiv. Er ahnt, dass äußere und innere Feinde ihn bedrohen werden. Und trotzdem, er entscheidet sich, seinen Blick darauf zu richten, was Gott mit ihm vorhat. Davids Freude in Psalm 21 war genau wie unsere Freude angefochten. Es gibt in dieser Welt einfach keine unangefochtene Freude. David musste sich entscheiden in seinem Leben, und zwar immer wieder neu entscheiden. Will ich Gottes Spur in meinem Leben sehen? Will ich das sehen, was Gott in mein Leben hineinlegt? Oder möchte ich meine Sorgen und Ängste ins Visier nehmen? Ich habe euch als Veranschaulichung noch ein sogenanntes Vexierbild mitgebracht. Ihr kennt das vielleicht. Also wenn ihr da drauf schaut, dann könnt ihr sicher irgendwas sehen. Was seht ihr da? Wer sieht was? Eine junge Frau. Im Profil. Was sieht man noch? Eine alte Frau. Genau. Sieht jemand nur eines oder gar nichts? Du siehst nur die junge Frau noch nicht gesehen. Kann jemand dem Holger auf die Sprünge helfen? Also das ist das Auge der alten Frau und es ist das Ohr der jungen Frau. Schauen wir noch ein bisschen länger drauf. Das ist das Auge der jungen Frau. Okay. Hat jeder beide Bilder gesehen? Okay. Es ist das gleiche Bild, aber man sieht zwei verschiedene Sachen. Ab dem Zeitpunkt, wo du beide Bilder gesehen hast, kannst du selbst entscheiden, welches du jetzt fokussieren möchtest. Du kannst entscheiden, was du sehen willst. Die alte Frau oder die junge Frau. Und genauso ist es im Blick auf unser Leben. Jeder von uns hat Gottes Segensspuren schon gesehen. Und wenn er genau hinschaut, er sieht sie auch. Und Gott möchte uns sozusagen locken, dass wir unser Leben aus der richtigen Perspektive anschauen. Er lässt uns seine Spuren erkennen. Aber wie David nimmt er uns eines nicht ab, nämlich, dass wir uns entscheiden, worauf wir jetzt blicken wollen. Willst du Gottes Spuren in deinem Leben anschauen, wenn du auf dein Leben siehst? Und das weckt Freude. Oder willst du auf alles Wirkliche oder auch nur Eingebildete, Negative schauen und es wird dir die Freude rauben? Wenn du willst, kannst du zu Hause ja mal in aller Stille, das, was ich vorhin gesagt habe, als kleines Experiment mit dir selbst machen. Nimm eine Seite, schreib einfach runter, was dir einfällt zu der Frage, wie sehe ich mein Leben? Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Denk nicht so viel dabei nach. Hinterher schau drauf und dann geh damit vor Gott und sprich einfach mal durch, was da so auf deinem Blatt steht. Und wenn du vielleicht an der einen oder anderen Stelle erschreckst, wie dein Fokus ist, mach dir nichts draus. Die gute Nachricht ist, für Nachhilfebedürftige, Gott ist so geduldig mit uns und er weiß, nur Übung macht den Meister, auch wenn es darum geht, dass wir den richtigen Blick auf unser Leben halten. Die zweite Anwendung aus Gottes Text, wenn es darum geht, dass Freude in unserem Leben am Leben bleibt. Sie ist ganz einfach. Sie klingt so einfach. Genieße die Gegenwart Gottes. Gegen Ende unserer Verse im Vers 7 bringt es David in einem Satz auf den Punkt. Du erfüllst mich durch deine Gegenwart mit Freude. An einer anderen Stelle schreibt David mitten in einer Notsituation, ich will vor Gott treten, den Grund meiner Freude. Gottes Gegenwart, die Beziehung zu ihm, das ist für David die ultimative Quelle, der tiefste Grund seiner Freude. Was meint David damit? Wer Kinder hat oder mit ihnen arbeitet, der kann folgende Erfahrung vielleicht bestätigen. Paul, unser Kleiner, kommt zu Andrea und fragt, Mama, kriege ich Üdigkeiten? Auf Deutsch bekomme ich Süßigkeiten. Wenn es dann was gibt, dann geht ein Leuchten durch seine Augen, ja? Und dann kann es sein, dass er genauso schnell, wie er da war, sich diese Süßigkeit unter den Nagel reißt und schon wieder verschwunden ist. Einfach weg. Einfach nur Süßigkeit und ab, ja? Er kommt, weil er etwas möchte. Und dann gibt es die anderen Situationen. Der gleiche Paul, ansatzlos, ohne erkennbaren Grund, läuft er, manchmal auch zu mir, setzt sich auf meinen Schoß und sagt einfach: Papa, ich hab dich lieb. Und dann bleibt er sitzen, dann knuddeln wir so ein bisschen. Es ist einfach großartig. Das gehört mit zum Schönsten, was man als Eltern überhaupt oder ich als Vater überhaupt erleben darf. In dem Moment geht es ihm um nichts anderes, als einfach meine Nähe ein Stück zu spüren. Er will nichts sonst von mir. Es geht ihm sozusagen in dem Moment um mich. Und genau das meint David, wenn er sagt, dass Gottes Gegenwart ihn mit Freude erfüllt. Antoine de Saint-Exupéry schreibt: Die wahre Freude ist die Freude am anderen. Die Freude am anderen. David freut sich an allem, was Gott ihm wirklich schenkt, an allen guten Gaben. Aber mehr noch als sozusagen an den Süßigkeiten des Lebens, die Gott ihm gibt, freut er sich daran, Gemeinschaft mit ihm haben zu dürfen. Um im Bild zu bleiben, und ich kann mir vorstellen, dass dieses Bild für manche von uns schwierig ist, aber ich möchte es trotzdem nennen. Für David ist es das Größte, wenn er zu Gott wie ein Kind zu seinem Vater auf den Schoß springen darf. Ich weiß, dass vielleicht auch manche unter uns bei diesem Bild richtig Probleme haben. Es sind Vaterwunden da, es sind Mutterwunden da, aber an der Stelle möchte ich ganz bewusst darauf vertrauen, es ist auch ein Stück meine Erfahrung, Gott heilt Wunden. Und das Bild ist einfach zutreffend. Das ist genau das, was Gott sich wünscht. Und das ist genau das, was uns mit tiefster Freude erfüllt. Wie zu Gott kommen, wie wenn ein Kind auf den Schoß der Mutter oder der Vater springt und sich in den Arm nehmen lässt. Ich meine, dass es genau diese Freude ist, von der das Alte Testament und das Neue Testament immer wieder spricht. Nehemia ruft zum Beispiel seinem Volk zu: Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, sie ist eure Stärke, sie ist euer Schutz. Paulus in dem sogenannten Brief an die Philipper, dem Brief der Freude, er selbst sitzt im Gefängnis. Dreimal, viermal ruft er seinen Lesern zu: Freu dich am Herrn, freu dich an Jesus, unter allen Umständen und immer. Und Jesus selbst, er greift genau diesen Faden auf und er sagt in eine Situation kurz vor seinem Tod hinein: Jetzt seid ihr traurig, aber ich werde euch wiedersehen und dann werdet ihr euch freuen. Und diese Freude, die ihr dann empfinden werdet, die kann euch niemand, niemals mehr nehmen. Und er sagt damit mit anderen Worten: Die Freude, die aus der Gemeinschaft mit mir entspringt, sie ist unvergänglich. Sie kann dir nicht genommen werden. Warum? Weil sie völlig unabhängig ist von allen Lebensumständen. Es kann sein, dass Gaben uns in unserem Leben genommen werden. Es kann sein, dass wir durch Phasen gehen, wo es so viele unerfüllte Wünsche und Gebete in unserem Leben gibt. Aber Jesus sagt, das wäre gar nicht das, was dich im tiefsten erfüllen würde, wenn ich dir das alles geben würde. Was dich im tiefsten erfüllt, sind nicht deine Wünsche. Ich gebe dir so viele davon. Was dich im tiefsten erfüllt, ist, dass du Gemeinschaft mit mir erlebst. Und dann taucht sie auf, die Frage, die ich mir stellen muss: Kenne ich den Unterschied zwischen der Freude an Gottes Gaben auf der einen Seite und der Freude an ihm selbst auf der anderen Seite? Und für mich war im Nachdenken dann eine Unterscheidung hilfreich, vielleicht auch für euch, ich hoffe es, nämlich die Unterscheidung zwischen zweckfreier und zweckorientierter Zeit. Wenn Paul zu uns kommt und Süßigkeiten will, dann ist es zweckorientierte Zeit. Und das ist okay, das gehört zum Leben dazu. Wir kommen, weil wir etwas möchten. Gott will das. Dass wir kommen, weil wir etwas von ihm möchten. Aber die Frage ist, gibt es zweckfreie Zeit in meinem Leben mit Gott, mit Jesus? Wo ich Gemeinschaft mit ihm habe, nicht mehr, weil ich irgendetwas von ihm will. Und ich meine damit bewusste Gemeinschaft, wo ich es genießen lerne, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Gibt es diese Zeit in deinem und in meinem Leben? Hans-Peter Reuer schreibt, das Wertvollste, was wir Gott geben können, ist unsere Zeit. Ich möchte in unserem Zusammenhang das Zitat noch ein Stück zuspitzen und ganz bewusst sagen, das Wertvollste, was wir Gott geben können, ist unsere zweckfreie Zeit. Wie können wir zweckfreie Zeit mit Gott verbringen? Ich habe an der Stelle einfach kein Rezept. Ich kann dir nicht sagen, wie du es machen sollst. Es gilt ein Stück Learning by Doing. Nimm dir Zeit mit Gott allein, geh vielleicht mal spazieren. Vielleicht bist du besonders begabt und ich meine das ernst. Und du erlebst es einfach dadurch, dass du wirklich in deiner Bibel liest und anschließend betest. Wenn das so ist, dann mach das einfach weiter. Dann ist das nicht für dich, zumindest im jetzigen Moment nicht. Aber wenn es so ist, dass du deine Bibel liest und betest und mit den Gedanken eigentlich bei dem, was du betest, an den Dingen bist, die dich beschäftigen, dann ist das gut. Aber wir spüren, ich spüre, David hat es gespürt. Das reicht für unser Leben nicht. Gott hat mehr für uns. Was können wir dann machen? Vielleicht hilft dir ein Spaziergang. Vielleicht setzt du dich irgendwo im Wald auf die Bank, nimmst ein heißes Bad oder was auch immer. Und dann lade deine Sorgen bei ihm ab. Aber dann bleib weiter mit Gott in Gemeinschaft. Renne sofort weg. Ich kann euch nur sagen, was mir an der Stelle ein Stück hilft. Ich tue das viel zu selten, aber wo ich es getan habe, habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich so reich beschenkt werde. Ich knie mich manchmal bei uns alleine vor unser Sofa im Wohnzimmer. Dann lege ich den Kopf so auf das Sofa. Manchmal lege ich mich auch einfach hin. Meistens muss ich sagen, in solchen Situationen bin ich irgendwo am Ende. Und dann sage ich mir nur eins. Es ist mir jetzt völlig egal, was meine Sorgen sind. Ich möchte mich jetzt nur darauf konzentrieren, dass du da bist, Jesus. Du kennst eh alles, wie mein Tag war und so weiter. Ich rede da nicht mehr groß drüber. Und dann bin ich dort. Und dann vergehen Minuten, ich lasse meine Gedanken kommen, ich lasse sie gehen, ich lasse meine Sorgen kommen, ich lasse sie gehen. Und ich spüre, dass ein Stück Gottes Frieden Einzug hält. Ich tue gar nicht viel. Vielleicht fällt mir zwischendurch ein Vers ein, vielleicht auch nicht. Vielleicht kommt mir irgendein Gedanke, der mir wichtig wird, vielleicht auch nicht. Vielleicht segel ich am Rande des Schlafes, vielleicht nicke ich kurz weg. Meistens bin ich aber sehr wach. Und nach ein paar Minuten spüre ich, es hat sich äußerlich nichts geändert, gar nichts, aber meine gesamte Einstellung hat sich geändert. Und ich habe Jesu Gegenwart in dieser Situation erlebt. Ich habe mich einfach sozusagen bei ihm ausgeruht. Und es ist etwas anderes, wie wenn ich mich 10 Minuten auf die Couch lege, um zu schlafen. Ich habe kein Rezept. Und ich gebe zu, das ist viel zu selten in meinem Leben. Aber nochmal, wenn ich zurückschaue und mich an die Situation erinnere, wo ich das tue, dann muss ich sagen, es sind mit die wertvollsten Zeiten. Ich kriege dort auch den ein oder anderen Impuls für mein Leben. Aber ich erlebe Frieden und es führt mich in Dankbarkeit und es führt mich zur Freude. Diese Zeit tut mir so gut und die Preisfrage ist aber, wenn sie mich so erfrischt und wenn ich sie so genieße, warum tue ich es so selten? Und die Antwort ist relativ einfach. Weil ich so wenig Geschmack daran finde, Gott wirklich zu genießen. Seine Gegenwart. Ich brauche Nachhilfe an dem Punkt. Und das Gute ist auch hier wieder. Jesus lädt mich immer wieder neu ein. Er sagt immer wieder, und es gilt auch für dich, komm her zu mir. Ich möchte dich erquicken. Ich möchte, dass du Frieden und Ruhe in deinem Leben wirklich spürst in der Gemeinschaft mit mir. Und es wird dein Leben, das wird dir Kraft geben, das wird dir Freude geben. Kommt zu der dritten Anwendung, die in unserem Text steckt und sie steckt im letzten Vers. Und in diesem letzten Vers sagt David, der König vertraut auf den Herrn und durch die Gnade des Höchsten steht er auf sicherem Boden. Und die Anwendung ist, verlass dich ganz und gar auf meine Gnade. Wenn Freude als Grundton in unserem Leben als Christen über Jahre, über Jahre hinweg überleben soll, dann gibt es nur einen Weg, dass wir lernen und mehr lernen, uns auf Gottes Gnade zu verlassen. Ich habe irgendwo einen Satz gelesen, der geht so: Gott kann nicht von uns enttäuscht werden, weil er sich nie eine Illusion über uns gemacht hat. Gott kann nicht von dir enttäuscht werden, weil er sich nie eine Illusion über dich gemacht hat. Gott weiß ganz genau, selbst wenn wir regelmäßig alle seine Nachhilfeangebote in Anspruch nehmen, und die sind super, ja, wir werden trotzdem irgendwann die 6 schreiben, ja, und zwar volle Kanne, ja. Irgendwann ist sie da, wir werden scheitern. Was ist dann? Eines ist klar, Gott will nicht, dass durch unser Scheitern die Freude aus unserem Leben verschwindet. Okay, ein Stück Traurigkeit darüber, ja. Aber nicht die Freude verlieren. Das will Gott nicht, denn er verliert die Freude an uns selbst in so einer Situation nicht. Im Gegenteil, er möchte, dass auch unser Versagen zum Sprungbrett wird, uns noch mehr daran zu freuen, was seine Gnade wirklich bedeutet. Dass wir uns noch mehr daran freuen, was er für uns sein möchte. Wie geht das? Und da ist mir irgendwie so ein Gedanke gekommen, da hoffe ich auch nur, dass manche von Ihnen, was sie mit anfangen können, manche von euch, was sie mit anfangen können. Und das Bild ist ungefähr folgendes. Auf vielen Seiten im Internet, wenn du da rein willst, wenn du auf die Seiten willst, dann brauchst du ein Passwort. Du musst dich anmelden, um auf die Inhalte zugreifen zu können. Du gibst dann deinen Benutzernamen ein und dann unten drunter ein Passwort. Du denkst dir das aus, irgendein, was weiß ich, Apfelkern, oder du nimmst deinen Geburtstag, hängst noch ein paar Buchstaben hinten dran, von deinem Namen vielleicht, und dann kommst du auf die Seite drauf und kannst auf die Inhalte zugreifen. Und dann erscheint noch so ein Button, da steht drauf: Wollen Sie dieses Passwort speichern? Und wenn du dann klickst ja, dann kommst du beim nächsten Mal ganz automatisch rein, musst dich nicht mehr anmelden. So, jetzt nehmen wir mal an, zur Zeit Jesu und zur Zeit von Paulus hätte es Internet schon gegeben. So kommunikativ wie Gott ist, kann ich mir gut vorstellen, dass er sich eine Internetseite hätte einrichten lassen. Vielleicht von Matthäus, Markus, Lukas, Johannes oder von irgendwem. Und wenn du dann auf diese Homepage gehst und würdest dort klicken, dass du draufkommst, vielleicht würdest du auf der Startseite ein dezentes Bild sehen von einem Kreuz auf einem Hügel, ich weiß es nicht. Und darunter könnte stehen: Ich habe dich so sehr geliebt, dass ich meinen einzigartigen Sohn Jesus in die Welt geschickt habe, damit du, wenn du ihm vertraust, dich nicht selbst verlierst, sondern auf ewig in Beziehung mit uns leben kannst. Und dann steht da: Möchtest du dich anmelden? Bitte klicke hier. Und dann würdest du klicken und dann käme ein Hinweis, dass du deinen Namen eingeben sollst. Und du würdest dann deinen Namen und der Benutzername reinschreiben. Aber dann würdest du ein wenig staunen. Warum? Das Passwort würde schon drinstehen. Und du bist eigentlich gewohnt, dass du dir selbst eins ausdenken musst. Und außerdem, das, was du dir normalerweise selbst ausdenkst, das ist geheim. Das kennt sonst niemand. Da erscheinen nur Punkte, nicht die Buchstaben. Aber hier steht das Passwort voll offen und lesbar drin. Also dein Benutzername und unten drunter das Passwort. Und dieses Passwort lautet: Gerettet aus Gnade. Und man kann es auch anders sagen: Zutritt nur für Beschenkte. Und dann erscheint noch ein kleiner Text. Und in diesem kleinen Text heißt es: Wenn du auf Anmelden klickst, werden diese Daten automatisch und für immer gespeichert. Beim nächsten Besuch musst du dich nicht mehr anmelden. Und du klickst auf Anmelden. Und dann kommt ein anderes Bild auf dem Bildschirm. Es ist ein Bild, du siehst viele Menschen, frohe, strahlende Menschen. Und dann erscheint ein Schriftzug und darauf steht: Herzlich willkommen in unserer Community. Wir freuen uns immer, wenn du bei uns vorbeischaust. Verstehst du? Immer. Und wir meinen immer, egal ob es dir gerade gut geht, du Erfolg hast oder du am Boden bist oder Mist gebaut hast, du kannst dich zu jeder Tages- und Nachtzeit bei uns melden. Wir sind immer online und warten gespannt auf dich. Vergiss bitte eins nicht: Du musst dich nie mehr anmelden. Komm einfach. Dein Vater im Himmel und Jesus, dein Bruder. Auch wenn das mit Gottes Website nur ein Gedankenspiel ist, das Evangelium beinhaltet genau das Gleiche. Wir Menschen sind Sünder, wir sind Männer und Frauen, die trotz aller Sehnsucht nach Gott irgendwann die 6 schreiben im Leben. Versagen. Das ist Realität. Damit wir trotzdem jederzeit zu Gott kommen können. Mit Gott und Jesus online bleiben können, Beziehung erleben können, hat Jesus für dich und für mich am Kreuz den Tod erlitten, den eigentlich du und ich hätten erleiden müssen, wegen unserer Schuld. Und als Auferstandener schenkt er uns das Leben, das wir uns nie selbst verdienen könnten. Leben in Gemeinschaft, in Beziehung mit Gott, ewiges Leben. Wenn wir jetzt gleich das Mahl feiern und Brot und Wein miteinander teilen, dann möchte Gott, dass auch darin der Grundton der Freude durchklingt. Warum? Weil das Problem unserer Schuld, auch der vergangenen Woche, wenn sie da war, für Gott endgültig gelöst ist durch Jesu Tod und durch seine Auferstehung. Aber ist dieses Problem wirklich auch für dich und für mich gelöst? Das Problem deines Versagens immer wieder in deinem Leben. Es ist dann gelöst, wenn du im Vertrauen auf dieses Passwort gerettet aus Gnade ganz einfach zu Gott kommst und ihm sagst, ich habe versagt. Vergib mir. Und dann ist die Luft rein. Dann steht nichts, aber auch gar nichts zwischen dir und deinem Gott. Wir haben als Christen mit diesem Passwort gerettet aus Gnade auch bei Versagen jederzeit Zugang zu Gott. Wir müssen uns noch nicht mal mehr anmelden. Wir selbst und unsere Freude über Gottes Vergebung stehen damit einfach auf sicherem Grund und Boden. Darüber hat sich David von ganzem Herzen gefreut. Und das ist auch Grund für dich und für mich, uns jetzt bei der Mahlfeier und immer wieder in unserem Leben zu freuen. Wir sind angenommen bei Gott, gerettet aus Gnade. Zusammenfassend möchte ich einfach nochmal die 3 Punkte euch und mir zurufen. Wenn du Freude in deinem Leben erleben willst, wenn sie vertieft werden soll in deinem Leben, dann möchte Gott dir dabei helfen, dass du dich entscheidest, den richtigen Blick auf dein Leben zu haben. Zweitens, dass du lernst, Gott zu genießen. Und drittens, dass du immer mehr dich auf Gottes Gnade verlässt. Zur Einstimmung auf die Mahlfeier wird das Musikteam jetzt noch das Lied spielen. Danke für das Kreuz, Herr. Und ich wünsche es, dass wir es wirklich von ganzem Herzen mitsingen. Danke, Herr, dass ich bei dir durch das, was du für mich getan hast, angenommen bin und mich freuen darf.